Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Sehr herzlich heiße ich Sie willkommen zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Vor uns liegen die letzten drei Kapitel im Hohelied Salomos, also die Kapitel 6 bis 8. Schon mehrmals habe ich darauf hingewiesen, dass die einzelnen Szenen im Hohelied offenbar nicht in einer zeitlich geordneten Reihenfolge erzählt werden. Sie geben uns lediglich Einblicke in die Beziehungsgeschichte eines verliebten Paares. So ging es am Ende von Kapitel 5 darum, dass der Bräutigam der jungen Frau kurzzeitig abhanden kommt und sie deshalb beinahe in Panik gerät. Ob sie ihren Liebsten wohl bald wieder in die Arme schließen kann? Irgendwie war es eine unruhige Nacht für sie gewesen. Ich schlief, aber mein Herz war wach, so berichtet die junge Frau im 5. Kapitel des Hohelieds. Sie hatte zwar gehört, wie ihr Geliebter an die Tür klopfte und hereingelassen werden wollte, aber ihre Müdigkeit war so groß gewesen, dass sie einige Zeit brauchte, um aus dem Bett zu kriechen und schlaftrunken die Tür zu öffnen. Dann die Enttäuschung. Ihr Bräutigam stand nicht mehr da. Sie ist so enttäuscht, vor allem aber fürchtet sie anscheinend, dass er sich zurückgewiesen fühlen könnte. Und so macht sie sich auf in die Stadt, um ihren Liebsten zu suchen. Sie bittet die Töchter Jerusalems, also andere junge Frauen in der Stadt, die Augen offen zu halten. Sie sagt, ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, findet ihr meinen Freund, so sagt ihm, dass ich vor Liebe krank bin. Die junge Frau beschreibt ihren Freund und lobt ihn in den höchsten Tönen. Die Töchter Jerusalems zeigen Sympathie für sie und wollen ihr helfen. In Kapitel 6, Vers 1 fragen sie, »Wo ist denn dein Freund hingegangen, o du Schönste unter den Frauen? Wo hat sich dein Freund hingewandt? So wollen wir ihn mit dir suchen.« Die Töchter Jerusalems zeigen nicht nur Anteilnahme, sondern sie sind bereit, sich aktiv an der Suche nach dem Bräutigam zu beteiligen. Wahrscheinlich wollen sie ihn sehen, den die Schönste unter den Frauen so liebevoll als einen wunderbaren Mann beschrieben hat. Das erinnert mich an zwei Verse aus dem Neuen Testament. Wer da sucht, der findet, hat Jesus einmal gesagt. Und auch, dass er keinen, der zu ihm kommt, hinausstoßen werde. Doch hören wir nun, was die Braut auf die Frage der Töchter Jerusalems antwortet, wohin ihr Freund denn gegangen sei. In den Versen 2 und 3 unseres Bibeltextes antwortet sie, »Mein Freund ist hinabgegangen in seinen Garten, zu den Balsambeeten, dass er Weide in den Gärten und Lilien pflücke. Mein Freund ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet.« Sie gehört voll und ganz zu ihm, sie gehören zusammen. Und sie hat herausgefunden, wo ihr Freund ist. Er ist ihr Ein und Alles. Was für eine Zufriedenheit und was für ein Glück sprechen aus diesen Worten. In gleicher Weise zufrieden und wohlwollend sagt Gott, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Christus hat das Werk am Kreuz vollbracht, wie es der Vater bestimmt hat. Wer zu ihm, dem Sohn, kommt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Welch eine Einladung zu dem Bräutigam der christlichen Gemeinde. Aus dem Hohelied Kapitel 6 lese ich nun weiter ab Vers 4. Nun hören wir wieder, wie der Bräutigam von seiner Geliebten schwärmt. Du bist schön, meine Freundin, wie Tirza, lieblich wie Jerusalem, gewaltig wie ein Heer. Wende deine Augen von mir, denn sie verwirren mich. Deine Haare sind wie eine Herde Ziegen, die herabsteigen vom Gebirge Gilead. Deine Zähne sind wie eine Herde Schafe, die aus der Schwemme kommen. Alle haben sie Zwillinge, und keines unter ihnen ist unfruchtbar. Deine Schläfen sind hinter deinem Schleier wie eine Scheibe vom Granatapfel. 60 Königinnen sind es und 80 Nebenfrauen und Jungfrauen ohne Zahl. Aber eine ist meine Taube, meine Reine. Die einzige ist sie für ihre Mutter, das Liebste für die, die sie geboren hat. Als die Töchter sie sahen, priesen sie sich glücklich. Die Königinnen und Nebenfrauen rühmten sie. Soweit die Verse 4-9. Dieser Abschnitt deutet darauf hin, dass die Braut nach langer, intensiver, leidvoller Suche ihren Bräutigam gefunden hat. Er sagt ihr bei dieser Begegnung, dass sie so schön sei wie Tirza. Alexander Moody Stewart, ein schottischer Pfarrer des 19. Jahrhunderts, gibt uns eine hilfreiche Hintergrundinformation dazu. Er schreibt, Tirza war eine Stadt mit Königssitz in der alten Königszeit Kanaans und im Anschluss daran auch noch Sitz einiger Könige Israels. Der Name Tirza bedeutet angenehm oder lieblich und beschreibt die damalige Schönheit und Ausstrahlung der Stadt. Die junge Frau in Hohelied 6 hatte gelitten und wurde sogar von den Wächtern der Stadt geschlagen. Nun sagt ihr Freund, wie schön bist du. Das ist die völlige Annahme und bedingungslose Liebe, mit der auch Gott uns liebt. Gott ist die Liebe, und seine Liebe höret nimmer auf. Denn er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Soweit eine Auslegung von Alexander Moody Stewart. Der Bräutigam im Hohelied liebt seine Braut über alles. Sie ist seine Auserwählte, die einzige ihrer Mutter, die für ihn in Frage kommt. In der Bibelübersetzung Hoffnung für alle werden die Verse 8 und 9 folgendermaßen wiedergegeben. Mag der König 60 Ehefrauen haben, 80 Nebenfrauen und Mädchen ohne Zahl, ich liebe nur die eine, meine Liebste, die Vollkommene. Sie ist die einzige Tochter ihrer Mutter, ihr Lieblingskind, dem sie das Leben gab. Sie ist so schön, so rein, dass der junge Bräutigam sie bittet, ihn nicht ständig anzuschauen. Sie strahlt geradezu mit vollem Glanz. Vers 10. Wer ist sie, die hervorbricht wie die Morgenröte, schön wie der Mond, klar wie die Sonne, gewaltig wie ein Heer? Seine Braut antwortet, Vers 11. Ich bin hinabgegangen in den Nussgarten, zu schauen die Knospen im Tal, zu schauen, ob der Weinstock sprost, ob die Granatbäume blühen. Die Gärten im Hohelied, Salomo liebt sie. Er liebt den Gang der Natur, das Blühen und das pralle Leben in den Gärten. So erscheinen sie häufig in seinen poetischen Liedern. Im Hohelied begegnete uns bereits der Frühlingsgarten, voller Frühlingsblumen und zarten, unreifen Früchten. Aber auch der Herbstgarten, der mit seinen vollen Düften und den süßen, reif gewordenen Früchten gewissermaßen seine Vollkommenheit erreicht hat. In Kapitel 6 wiederum wird dieser Garten zur Zeit des Übergangs zwischen Winter und Frühling beschrieben. Die ersten Knospen sind zu sehen, der Weinstock sprost und die Frühblüher öffnen sich. Für die Christen heute ist dieser Garten eine bildhafte Inspiration im Wort Gottes. Wir erhalten Bilder und Vergleiche für das pralle Leben in Christus. Der Winter ist vergangen, Hoffnung und deren Erfüllung stehen bevor. Genau dies geschieht, wenn Christus in das Leben eines Menschen einkehrt, wenn Jesus wiederkommt, beziehungsweise wenn ein Christ zu Jesus heimkehrt. Auch die Jünger damals nach der Himmelfahrt Christi waren in solch einem Garten. Sie standen in Erwartung der Verheißung, die kommen sollte. Sie vertieften sich in die Schrift und studierten ganz neu das Alte Testament. Denn seit Jesus damit angefangen hatte, ihnen die 5 Bücher Mose und die Prophetenbücher auszulegen, und seitdem er ihnen gezeigt hatte, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war, waren die alten Schriften plötzlich wie köstliche Nüsse aus einem Garten gewesen, die endlich aus ihren Schalen befreit wurden. Wie die Jünger damals auf die Verheißung warteten, so ist die Gemeinde Christi, die Braut, heute in Erwartung der Wiederkehr Christi. Unsere Braut im Hohelied hat ihren Bräutigam endlich gefunden. Jesaja wiederum schreibt über die zukünftige Herrlichkeit Zions, »Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land liebe Frau. Denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien, und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen, lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Soweit dieses Zitat aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 62. Hier ist es der Herr, der Freude hat an Zion, also an Jerusalem und ganz Israel. Er ist der Bräutigam Jerusalems und des Landes, das er schützt und zum Lobpreis auf Erden setzt. Im Neuen Testament erklärt Paulus bezüglich aller Nachfolger Jesu Christi, dass Gott in den kommenden Zeiten erzeigen wird, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Das bedeutet, seinen überfließenden Reichtum und seine Gnade zeigt er an der Gemeinschaft derer, die auf ihn vertrauen. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Hohelied Salomos. Dort springe ich nun zu Kapitel 7 und lese daraus die Verse 1 bis 10. Hier wird die Schönheit der Braut beschrieben. Wende dich hin, wende dich her, o Sulamit. Wende dich hin, wende dich her, dass wir dich schauen. Was seht ihr an Sulamit beim Reigen im Lager? Wie schön ist dein Gang in den Schuhen, du Fürstentochter! Die Rundung deiner Hüfte ist wie ein Halsgeschmeide, das des Meisters Hand gemacht hat. Dein Schoß ist wie ein runder Becher, dem nimmer Getränk mangelt. Dein Leib ist wie ein Weizenhaufen, umsteckt mit Lilien. Deine beiden Brüste sind wie junge Zwillinge von Gazellen. Dein Hals ist wie ein Turm von Elfenbein. Deine Augen sind wie die Teiche von Heschbon am Tor Bad Rabim. Deine Nase ist wie der Turm auf dem Libanon, der nach Damaskus sieht. Dein Haupt auf dir ist wie der Karmel. Das Haar auf deinem Haupt ist wie Purpur. Ein König liegt in deinen Locken gefangen. Wie schön und wie lieblich bist du, du Liebe voller Wonne. Dein Wuchs ist hoch wie ein Palmbaum, deine Brüste gleichen den Weintrauben. Ich sprach, ich will auf den Palmbaum steigen und seine Zweige ergreifen. Lass deine Brüste sein wie Trauben am Weinstock und den Duft deines Atems wie Äpfel. Lass deinen Mund sein wie guten Wein, der meinem Gaumen glatt eingeht und Lippen und Zähne mir netzt. Soweit aus Kapitel 7, die Verse 1 bis 10. Dieser Liebeserklärung seitens des Bräutigams gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Seine Braut ist voller Wonne. Sie will nur noch eines, ihm ihre Liebe schenken. Denn nur ihm gehört sie und für ihn hat sie ihre Liebe aufbewahrt. Ab Vers 11 sagt sie, meinem Freund gehöre ich und nach mir steht sein Verlangen. Komm, mein Freund, lass uns aufs Feld hinausgehen und unter Zypernblumen die Nacht verbringen, dass wir früh aufbrechen zu den Weinbergen und sehen, ob der Weinstock sprost und seine Blüten aufgehen, ob die Granatbäume blühen. Da will ich dir meine Liebe schenken. Die Liebesäpfel geben den Duft, und an unserer Tür sind lauter edle Früchte, heurige und auch vorjährige. Mein Freund, für dich hab ich sie aufbewahrt. Soweit die Verse 11 bis 14. In Vers 10 kommen die Freude, die Erfüllung und die Sehnsucht der Braut zum Ausdruck. Sie sagt, meinem Freund gehöre ich und nach mir steht sein Verlangen. Schon zweimal hieß es im Hohelied, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Bemerkenswert ist, dass hier nun auch der Gedanke geäußert wird, dass sich der Geliebte ebenso nach ihr sehnt. Die Braut ist sich dessen bewusst. Genauso wichtig erachte ich es für jeden Christen zu wissen, dass der Herr sich nach ihm sehnt. Er will Gemeinschaft mit seinen Kindern, er will das Gespräch, er will Beziehung. Er hat über uns Gedanken des Friedens und nicht des Leides, Gedanken der Hoffnung und Zukunft, wie es schon beim Propheten Jeremia heißt. Der Messias hat ein starkes Verlangen nach seiner Gemeinde. Jesus sagt vom Trost des Vaters, Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Christus, der Bräutigam, ist für die Braut die Erfüllung. Er erfüllt jeden Christen mit Erkenntnis und mit Liebe. Er erfüllt das Gesetz. Seine Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Mit diesen Worten erklärt es Paulus der Nachwelt. Das Wunderbare ist, dass die Erfüllung der Braut durch den Bräutigam schon zur Zeit Salomos in der Schrift beschrieben und festgehalten wird. Poetisch, bildreich und schön in dem Lebensbereich der Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Diese authentische und reale Beziehung wiederum spiegelt in wunderbarer Weise für alle Menschen die Schöpfung Gottes wider. Denn Gott ist die Liebe. Er setzt die Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau ein. Und er schuf den Menschen zu seinem Bilde. Ja, die Braut gehört ihrem Geliebten, und nach ihr verlangt auch ihn. Sie wollen auf das Land gehen, und dort wollen sie sich ihre Liebe schenken. Noch steht es bevor. Die beiden Liebenden gehören sich ganz, aber noch haben sie sich ihre Liebe nicht vollends schenken können. Die Braut seufzt darum in brennender Sehnsucht und hingegebener Liebe. Aus Kapitel 8 lese ich nun die Verse 1-5. O, dass du mein Bruder wärest, der meiner Mutter Brüste gesogen. Fände ich dich draußen, so wollte ich dich küssen, und niemand dürfte mich schelten. Ich wollte dich führen und in meiner Mutter Haus bringen, in die Kammer derer, die mich gebar. Da wollte ich dich tränken mit gewürztem Wein und mit dem Most meiner Granatäpfel. Seine Linke liegt unter meinem Haupt, und seine Rechte herzt mich. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt. Wer ist sie, die heraufsteigt von der Wüste und lehnt sich auf ihren Freund? Unter dem Apfelbaum weckte ich dich, wo deine Mutter mit dir in Wehen kam, wo in Wehen kam, die dich gebar. Das waren aus Kapitel 8 die Verse 1-5. Tja, meint die Geliebte, wenn du mein Bruder wärst, könnten wir uns sofort nahe sein, eben wie Geschwister in reiner Geschwisterliebe. Braut und Bräutigam jedoch harren noch aus, noch sind sie nicht vereint. Denn wahre Liebe kann warten, sie kann und soll nicht erzwungen und nicht gedrängt werden. Ganz deutlich erleben wir in diesen Versen die reine, einmalige Liebe zwischen Braut und Bräutigam. So, wie Gott sie sich gedacht hat. Die beiden wollen heiraten, und in diese Beziehung hinein gehört ihre Liebe. Jesus erinnerte seine Jünger noch einmal daran, was von Anbeginn von Gott gedacht war und geschrieben steht. Der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Die Braut im Hohelied Kapitel 8 spricht von dieser Verbindung in Liebe. Hören Sie dazu die Verse 6 und 7. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können. Wenn einer alles Gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, so könnte das alles nicht genügen. Das sogenannte Hohelied der Liebe im 1. Korintherbrief, also im Neuen Testament, ergänzt: Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Zurück zum Hohelied Salomos, Kapitel 8. Dort haben wir eben in Vers 6 gehört, denn deine Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Dieser Satz erscheint als dramatischer Höhepunkt an dieser Stelle im Hohelied. Weil Liebe so ist, will die Braut dem Geliebten nahe sein, wie ein Siegel auf Herz und Hand. Die neue Jerusalemer Bibel bemerkt zu unserer Stelle, nirgendwo wurde bisher im Hohelied die Liebe definiert. Das geschieht hier. Stark wie der Tod ist die Definition aus Sulamiths Munde. Der Tod ist so stark, dass Jesus deswegen beim Tod des Lazarus sehr betrübt war. Der Tod ist so stark, dass er den Sturz des Antichristen, des falschen Propheten und des Teufels überdauern wird. Erst ganz zum Schluss muss der Tod Jesus weichen. Deshalb schreibt Paulus, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Doch nicht weniger stark ist die Liebe. Ganz schlicht gesagt, wer wirklich liebt, der stirbt lieber, als von seiner Liebe zu lassen. Liebe ist stark wie der Tod. Das Hohelied wirft meines Erachtens auch hier ein Licht voraus auf Christus, der aus Liebe ans Kreuz ging und den Tod überwand. Der Tod mit all seinen Schrecken war der Liebespreis, den er bezahlte. Jesus ließ sich nicht abschrecken, er bezahlte den höchstmöglichen Preis. Mit seiner sehr wirksamen Liebe rettet Jesus die verlorenen Menschen. Er liebte uns und gab sich selbst für uns. Mit dem Tod besiegte Jesus auch alles Mächtige, das einen Menschen trennen will von seiner Liebe. Deswegen schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die junge Braut erinnert uns in Kapitel 8 des Hohelieds auch noch an einen weiteren Aspekt der von Gott inspirierten Liebe. Sie sagt in Vers 7, wenn einer alles Gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, so könnte das alles nicht genügen. So wünscht sich auch Gott die Beziehung zu uns. Mit Gütern können wir ihm nicht nahe kommen. Gott will in erster Linie weder unser Geld noch unseren Dienst, sondern er sucht unsere Liebe, denn er hat uns seine Liebe geschenkt. Diese Liebe steht über all dem Guten und Schönen. Sie spiegelt das Wesen Gottes wider. Hören Sie dazu, was Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 13 schreibt, im sogenannten Hohelied der Liebe. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Vom Hohelied der Liebe aus dem 1. Korintherbrief kehren wir wieder zurück zum Hohelied Salomos im Alten Testament. Wie vorhin schon gehört, bittet die Braut ihren Geliebten in Kapitel 8, Vers 6, lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn Liebe ist stark wie der Tod. Was hat es hier mit dem Siegel auf sich? Nun, ein Siegelring oder ein Siegelstempel gehörten zu den wichtigsten Utensilien in der alttestamentlichen Zeit. Damit verbürgte man sich für die Echtheit einer Sache. Ein versiegeltes Dokument trug die ganze Autorität des Eigentümers und durfte nur von dem Berechtigten geöffnet werden. Man versiegelte Bücher, Briefe, Prophezeiungen und Rechtsdokumente, wie es uns in den Büchern der Könige oder bei Jesaja, Jeremia und vielen anderen Texten der Bibel begegnet. Wer den Siegelring oder den Siegelstempel eines Königs besaß, übte dessen Macht aus, wie zum Beispiel Josef in Ägypten. Häufig trug man das Siegel als Zylinder oder Stempel an einer Kordel um den Hals. So konnte man es buchstäblich auf das Herz legen. In anderen Fällen fasste man das Siegel in einem Ring und trug ihn dann an der Hand und damit zugleich auch am Arm. Ich denke, diese gewichtigen Bedeutungen hatte es, wenn in unserem Bibeltext der Geliebte die Braut wie ein Siegel auf sein Herz bzw. seinen Arm legte. Sie gehörten sich ganz. Es gab in dieser Liebesbeziehung auf beiden Seiten jeweils nur einen Berechtigten. Sie war also rein und ungeteilt. Der Bräutigam im Besitz des Siegels hatte gewissermaßen königliche Macht. Der Christ glaubt, dass Gott ihn zuerst geliebt hat. Der Herr gießt seine Liebe aus in das Herz des Glaubenden und macht aus ihm einen neuen Menschen. Das ist Gottes Prinzip. Durch Christus haben wir nun Zugang zum Vater und leben in ihm. In der Gemeinschaft mit ihm spiegelt sich die reine, ungeteilte Liebesbeziehung wider. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen. Dies schreibt Paulus an Timotheus im Zusammenhang mit bestehenden lieblosen Streitereien unter Gemeindemitgliedern. Jesus sagt es uns direkt, nämlich, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir sind am Ende dieser Sendung angelangt und damit möchte ich zugleich auch meine Ausführungen zum Hohelied Salomos abschließen. Nicht jeder Vers konnte berücksichtigt werden, dafür bitte ich Sie um Verständnis. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Hohelied einmal komplett durchzulesen und sich weiter intensiv damit zu beschäftigen. Was ich mir wünsche, ist, dass Sie die Liebe zwischen Mann und Frau als das erkennen mögen, was sie ist, nämlich eine gute Gabe Gottes für den Menschen und zugleich ein Bild für die Liebe zwischen Jesus Christus und seiner Braut, nämlich der christlichen Gemeinde. Wie ein Bräutigam seine Braut liebt, so liebt Jesus Christus Sie und mich. Ich verabschiede mich von Ihnen bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Dann wechseln wir ins Neue Testament zum Kolosserbrief des Apostels Paulus.